mein Fall ist ein Warnungssignal
für alle Europäer.
Wenn Leute für ihre Meinungsfreiheit sanktioniert werden, das ist eine Art Zensur. Wir stehen hier ohne Berücksichtigung der Menschenrechte. Diese Sanktionen stehen über das Recht. Das ist eine Anklage einfach so. Ohne, man kann das einfach nicht dokumentieren. Ich habe nie etwas gemacht, das tatsächlich ein Land destabilisieren kann. Übrigens, stellen Sie sich vor, wenn ein Mann die Europa destabilisieren können, was ist dann wert Europa? Wenn ich Ukrainer wäre, würde ich für Ukraine kämpfen. Wenn ich Russe wäre, würde ich für Russland kämpfen. Weil jede Seite denkt, sein Kampf sei legitim. Ich behaupte, dass wenn man einen Konflikt lösen will, man muss den Konflikt nicht als Teilnehmer schauen, sondern als Schiedsrichter. Der beste Schutz gegen die Desinformation ist Demokratie, dass jeder sich ausdrücken kann.
Jacques Bon ist ehemaliger Oberst der Schweizer Armee und er war Mitarbeiter für internationale Organisationen wie die NATO und die UNO. Und mittlerweile wird er seit über 3 Monaten von der EU sanktioniert. Mit dem Vorwurf der Desinformation und der Destabilisierung. Ich unterhalte mich heute mit Jacques Bon über diese Vorwürfe und über seine Situation und möchte mehr über die Hintergründe erfahren. Und zunächst gleich mal, Herr Bo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview.
Ja, guten Tag und danke für die Einladung.
Und gleich als erstes die Frage, Ihr Fall hat ja das doch schon für einige mediale Präsenz gesorgt. Wie geht es Ihnen denn aktuell? Wie leben Sie mit den Sanktionen hier in Brüssel?
So, ich überlebe mit den Sanktionen, weil das ist so, dass seit Mitte Dezember 2025 darf ich nicht in der EU reisen. Das heißt, ich darf nicht zurück in mein Heimatland reisen. Und falls ich in meinem Heimatland, das heißt die Schweiz, wäre, dann könnte ich nicht mehr zu meinem Haus zurückkehren, oder? Weil ich darf, laut Sanktionen darf ich nicht auf EU-Territorium, ich kann nicht auf EU-Territorium eintreten.
Also Sie meinen das Haus hier in Brüssel?
Das Haus hier in Brüssel. Ich wohne in Brüssel. Ich bin wohnhaft seit mehr als 10 Jahren in Brüssel. Das ist, wo ich lebe. Und meine Familie ist in der Schweiz. Das heißt, ich kann meine Familie nicht besuchen. Zum Weihnachten zum Beispiel könnte ich meine Familie gar nicht besuchen. Das ist das ein Aspekt der Sanktion. Der zweite Aspekt ist, dass alle meine Bankkonten in der EU sind gefroren. Das heißt, dass seit Mitte Dezember ich kann nichts einkaufen. Sei es Lebensmittel, sei es Kleider, sei es Benzin für den Auto. Ich kann es nicht. Im Ende Dezember haben meine Anwälte eine Ausnahmeregelung verlangt vom Finanzministerium von Belgien. Diese Ausnahmeregelung wurde bewilligt anfangs Februar 2026 und schlussendlich die Bank hat diese Ausnahmeregelung erst anfangs März implementiert. Das heißt, während 3 Monate ich war nur von Freunden, Bekannten ernährt und unterstützt. Das heißt, mit Lebensmitteln, vor allem Lebensmitteln im Grunde genommen. Das ist die Problematik. Und deshalb, dass die Sanktionen, die im Grunde genommen haben mir verhindert, rein technisch zu leben.
Mhm. Und also Sie haben jetzt ja beschrieben, wie diese Sanktionen Sie betreffen. Und als die Sanktionen verhängt wurden am 14. Dezember 25, wie wurden Sie darüber überhaupt informiert oder wie haben Sie davon erfahren?
Die Sanktionen wurden am 15. Dezember veröffentlicht und es gab in einer in Radio Free Europe, so eine amerikanische Media, wurde meine Name geleakt. Ich weiß nicht, ob das stimmt auf Deutsch, aber das war ein Leak in dieser Media. Und so habe ich am 12. Dezember das erfahren, dass ich eventuell auf eine Sanktionsliste wäre. Und natürlich, der 12. Dezember, das war ein Freitag. Man könnte nicht viel davon damit tun. Ich habe die Schweizer Botschaft hier in Brüssel angerufen. Die haben mir überhaupt keine Antwort gegeben. Das heißt, die haben mir gesagt, sie würden mir zurückrufen und das haben sie nicht gemacht. Einfach. Und so am 15. Dezember habe ich erfahren, dass ich tatsächlich auf diese Sanktionslist war. Die Idee dieser Sanktion, weil diese Sanktionen sind normalerweise gemeint für Leute, die Oligarchen und so weiter, so Milliardär und so weiter. Und deshalb, es gibt einen Überraschungseffekt und EU will diesen Überraschungseffekt. Das heißt, es gibt keine Vorwarnung für diese Sanktionen. Die werden plötzlich entschieden und gültig ab die Veröffentlichung, das heißt ab 15. Dezember. Und die Idee der Überraschung ist zu vermeiden, dass die Oligarchen ihre Gelder und so weiter nach Bahamas, genau. Ich bin kein Oligarch, oder? Ich lebe wie ein normaler Bürger. Auf meinem Bankkonto in Belgien, ich habe ein Bankkonto, ich verdiene kein Geld in Belgien, aber ich habe meine Pension, die jeden Monat von meinem Schweizer Bankkonto nach Belgien überwiesen wird. So ein Teil davon, so nur was nötig ist zum Leben. Aber eben, seit Dezember, das ist nicht gekommen. Alle meine Kreditkarten wurden gesperrt, alle Bankkarten wurden gesperrt. Das heißt, kein Weg zu etwas zu kaufen.
Und mit welcher Begründung wurden die Sanktionen denn nun genau ausgesprochen? Und können Sie sich dagegen rechtlich überhaupt zur Wehr setzen? Schlussendlich, man liest aus den Medien einige Begründungen, Desinformation, Destabilisierung, aber das sind ja keine wirklich konkreten Begründungen. Worauf stützen sich diese Sanktionen?
Das ist die Frage. Erstens, man muss betonen, und vielleicht können wir dann nachher noch dazu kommen, aber das sind nicht rechtliche Sanktionen. Das sind politische Sanktionen. Das heißt, dass ich habe kein Gesetz verletzt. Sei es in EU, sei es in Belgien, sei es in der Schweiz, sei es in Frankreich, sei es. Ich habe kein Gesetz verletzt. Das ist sehr wichtig zu sagen. Und der Entscheid, oder ja, den Entscheid, ist nicht eine rechtliche Entscheid. Das heißt, es gab keinen Prozess, es gab keine Anklage, es gab keinen Anwalt, ich konnte nicht verteidigen. Das ist eine reine politische Entscheid von dem EU-Rat. Der Rat der Europäischen Union, ja. Das ist wichtig, da zu sagen. Dann die Anklage, wie es auf die Sanktionsliste läutet. Ich bin wegen Propaganda, Desinformation und auch die, dass ich implementiere, das genaue Wording auf Deutsch weiß ich nicht, aber das implementiere eine Desinformationsstrategie der Russlands, oder? Das sind reine Aussage ohne irgendwelche Beweis, Fundament und so weiter. Ich habe keine Beziehung mit Russland als Beispiel. So, wie könnte ich eine Politik Russlands implementieren. Ich habe keine Beziehung mit Russland. Die haben nie bezahlt, die haben nicht gefragt, die haben keinen Kontakt. Sie würden, wenn sie alle meine E-Mail schauen, sie würden nicht einmal ein E-Mail mit Russland finden. So, wie ist das? Ich habe auch natürlich auch keine Beziehung mit russischen Behörden in der EU, Botschaften und so weiter. Das heißt, einmal diese Anklage ist nur hängt in der Luft. Punkt. Dazu ich persönlich, meine Arbeit ist eine Analystarbeit. So, ich war Analyst beim Schweizer Nachrichtendienst und darum meine Kenntnis vom Osteuropa, war zuständig damals für den Warschauer Pakt. So, ich kenne aus dieser Zeit und natürlich auch von meiner Arbeit nachher, ich kenne die ehemaligen Ostblockstaaten, sagen wir mal so. Aber mehr als das, ich habe keine Beziehung nochmals mit Russland, ich bekomme keine besondere Information und so weiter. So, meine Arbeit, ich habe jetzt ungefähr 6 Bücher über den Konflikt in Ukraine geschrieben. Die Idee meiner Arbeit ist nicht zu sagen, ob einer oder andere ist richtig oder falsch. Das ist nicht meine Philosophie, das ist meine Arbeitsweise. Ich will einfach erklären, wie die verschiedenen Parteien in diesem Krieg denken. Was ist ihre Vorstellung des Krieges? Das ist für mich wichtig. In meinem früheren Leben oder berufliches Leben, ich bin für die UNO tätig gewesen, ich bin tätig in Afrika in gewisse Mediationsarbeit zwischen bewaffneten Gruppen, zwischen Stammen und so weiter, so. Und in dieser Mediationsarbeit, es ist mir aufgefallen, dass es extrem wichtig ist, ohne Vorurteile in dieser Tätigkeit anzutreten. Das heißt, man muss nicht sagen, ob einer richtig oder falsch ist. Ich bin nicht ein Richter in diesem Zusammenhang. Ich bin ein Beobachter. Ich beobachte, was Partei A sagt und was Partei B sagt. Und nachher die ganze Arbeit liegt darin, diese beiden Sichtpunkte zusammenzubringen. Irgendwie. Deshalb muss man hier eine ganze neutrale, aber auch und parteiliche Sicht des Konflikts. Das ist meine Arbeit. Wenn Sie meine Bücher lesen, Sie werden das merken. Übrigens, wenn Sie meine Bücher lesen, Sie würden merken, dass ich benutze, speziell, weil ich will nicht die russische Propaganda weiter propagieren. Es sind keine russische Quellen. Das ist das Merkwürdige. Man sagt, ich mache russische Propaganda, aber die Mehrheit, das heißt 95% meiner Quelle sind aus Westen. Einige Zitaten stammen aus dem Website vom Kreml zum Beispiel. Wenn ich ein Zitat von Putin, das nehme ich direkt an der Quelle. Nicht, was unsere Medien übersetzt haben, sondern die originelle Übersetzung zum Beispiel. Aber sonst, und in meinem letzten Buch über Frieden in Ukraine, ich habe vermutlich, ich würde sagen, 75% der Quellen sind in Ukraine selber. Ja. Das sind Berichte, das sind Erlasse und so weiter. So, man muss nicht sehr weit suchen. Lustig ist, dass trotz, dass ich nur auf westliche Quellen basiere, es wird mir vorgeworfen, dass ich Propaganda mache. Das ist sehr interessant. Und ich lege Wert, auch zuverlässige Quellen zu haben. Das war so auch mein Job als ehemaliger Nachrichtendienstler, die Überprüfung der Quelle. So, jede Quelle, die in meinem Buch sind, werden überprüft. Nicht die Information selber. So, die Information selber auch, aber auch die Quelle. So, wenn ich eine schöne Information aus ein Post auf Telegram oder so, wenn das nicht klar, das lege ich beiseite oder nehme das nicht. So, die Idee ist, die neutralste, die objektivste Information zu liefern in dem Buch.
Vielleicht, um das vielleicht noch weiter auszuführen, Sie haben es ja bereits erwähnt, wo Sie überall tätig waren, könnten Sie da vielleicht, ich weiß, Sie haben bereits gestern darüber gesprochen, Sie könnten da sicher sehr umfangreich schildern, was Sie alles erlebt haben, aber gerade Ihre Verbindung zur Organisation wie der NATO und der UNO machen diese Sanktionen ja noch umso absurder. Können Sie da noch mal ein bisschen erzählen, was Sie in Ihrem früheren Leben, wo Sie da überall tätig waren und für welche Organisation und zu welchen Zeitpunkten?
Ja, ich bin seit 1995 sehr massiv, also massiv, sehr viel von der UNO eingesetzt worden in Krisengebiete, vor allem in Afrika, aber auch in anderen Orten wie Afghanistan zum Beispiel. Und jedes Mal mit Funktionen, die mit natürlich Frieden, weil das war die UNO und Ziel der Einsätze ist immer Frieden, aber im Sicherheitsbereich, so wenn ich so darstellen kann. Zum Beispiel, ich war 2 Jahre in 2005, 2006 im Sudan tätig. Da war ich im Kontakt. Ich war mit einem Team. Ich hatte ich war Leiter eines Nachrichtendienstes zugunsten der UNO. Ich hatte ungefähr 30 Personen, halb Militär, halb Zivil, halb Männer, halb Frauen übrigens. Das ist auch sehr interessant. Und ich war im Kontakt mit ungefähr 80 bewaffneten Gruppen in Darfur und im Südsudan. Ich habe da mehrere Zwischengruppenkonflikte. Ich habe die Mediation gemacht, ich habe Geiseln befreien müssen und so weiter. Und ich habe Gelegenheiten, habe zum Beispiel die Befreiung von Geiseln verhandelt. Ich habe das längste, das es gedauert hat, sind 72 Stunden. Und nur mit
Verhandlungen. Permanente Verhandlung, 72 Stunden hinweg.
Ich habe damit mit den Leuten, nein, nicht permanent, das ist das Resultat. Das heißt, am Schluss wurden, nach 72 Stunden wurde die Geisel befreit. Aber die Verhandlung war natürlich sehr, sehr gut. Ich habe nie Geld bezahlt. Die UNO hat kein Geld für das. Und ich habe natürlich auch nicht bewaffnete Kraft benutzt. Mhm. Aber jedes Mal habe ich Erfolg gehabt, weil ich habe mit den Leuten gesprochen, mit die Situation. Wir haben das sehr oft, dass eine Geiselnahme hat zugrunde das ist ein Kommunikationsmittel irgendwie. Und übrigens kann man auch die Geiselnehmer auch das erklären, oder? Und das hat jedes Mal hat funktioniert. Und wie gesagt, wenn man in solche Situationen ist, kann man nicht mit Vorurteile gehen. Man muss einfach versuchen zu verstehen, was ist dein Ziel, was willst du erreichen tatsächlich. Und sehr oft, das ist sehr einfach, was sie wollen. Das ist, die wollen einfach sprechen, sehr oft. Das geht nicht weit als das, sehr oft. Das spricht für die Situation, die ich in Afrika erlebt habe. Das ist vermutlich ganz anders, wenn eine Geiselnahme in Europa stattfindet. Oder jede Situation ist anders. Aber gut, was ich meine damit, ist, mit meiner Erfahrung ist, dass man die den Gegner sozusagen, obwohl Gegner ist nicht unbedingt immer das richtige Wort, aber sagen wir mal, man muss einfach das Gegner verstehen. Man muss nicht immer zustimmen, aber man muss verstehen, was er will. Und dieses Verständnis kommt aus meiner Arbeit. Mhm. Intelligence in Englisch, Nachrichtendienst Intelligence. Intelligence kommt aus dem Lateinisch intelligere, zu verstehen. Mhm. Das ist Sinn und Zweck der Intelligence. Das war meine Arbeit. Und das ist genau, was ich in meinen Büchern vertrete.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Und also Sie haben jetzt über die Zeit bei der UNO gesprochen. Sie waren ja aber auch für die NATO ja in der Ukraine selbst tätig.
Ja.
War Ihre Funktion?
Ich bin 5 Jahre in der NATO tätig gewesen. Ich war zuständig für die Bekämpfung der Proliferation von Kleinwaffen und auch die Frage der, auch da drin liegt auch die ganze Problematik der Minen und Explosive und so weiter. So, das war im Prinzip, um zu vermeiden, die Proliferation von Waffen in der Welt, so vor allem natürlich im europäischen Raum, aber grundsätzlich nicht nur, weil diese Verkehr gehen überall in der Welt. Und natürlich, ich war in der NATO zwischen 2012 und 2017. Das heißt, dass ihr war in 2014, als der Konflikt in Ukraine tatsächlich angefangen hat, war natürlich der erste Sitzplatz, um den Konflikt zu schauen. Und das war auch meine Tätigkeit. Ich habe das geschaut. Ich habe natürlich Informationen aus Ukraine, aus Europa, aus NATO, Länder bekommen und so weiter und so fort. Ich bin selber, weil ich bin auch Experte der UNO für die Reform von Sicherheitsinstitutionen und in diesem Zusammenhang wurde ich auch von der NATO in Ukraine eingesetzt, um die Reform der ukrainischen Armee zu planen und konzipieren, weil die ukrainische Armee in 2014 hatte große Probleme zwischen innerhalb der Streitkräfte wegen eben Sprachenprobleme und so weiter. Und deshalb bin ich in Ukraine gewesen für nicht für lange Zeit, aber für genug Zeit, um gute Kontakte mit unsere ukrainischen Partner zu haben. Mhm.
Der Ukraine-Krieg und gerade die Thematik Russland, das ist ja eine der Hauptbegründungen für die Sanktionen, die gegen Sie verhängt wurden. Von daher wäre hier natürlich die Frage sehr interessant. Was denken Sie denn nun über den Ukraine-Krieg selbst? Wie schätzen Sie denn ein von der Ausgangslage, wie das sich alles entwickelt hat zum offenen Kriegsausbruch und der russischen Invasion und wie er jetzt nach Jahren des Krieges vielleicht auch endlich mal zu einem Ende kommen könnte?
So, man kann natürlich ohne Ende über die Konflikt, was es ist, wie jede wie man in, oder wie soll ich das anders sagen? Man kann unendlich über die Art und Weise, wie wir diesen Konflikt verstehen. Aber das ist so, dass ein Konflikt muss verstanden werden aus der Sicht von beiden Parteien. Das heißt, und ich habe immer gesagt, selber habe ich gesagt in mehreren Interviews übrigens, dass wenn ich Ukrainer wäre, würde ich für Ukraine kämpfen. Wenn ich Russe wäre, würde ich für Russland kämpfen. Weil jede Seite denkt, sein Kampf sei legitim. Oder? Das ist ganz logisch. Sonst die würden nicht kämpfen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was beide Parteien meinen. Was ist ihre Sicht über das Konflikt? Ich komme aus der Schweiz. Und in der Schweiz, wir haben diese Tradition von Neutralität. Und wie gesagt, ich bin in der Vergangenheit sehr viel in Konflikte nicht beteiligt, sondern Beobachter gewesen. Diese Stelle als Schweizer hat mir geholfen in dem Sinn, so meine Kultur, meine Kultur hat mir geholfen, nicht im Konflikt zu sein, sondern wie ein Schiedsrichter den Konflikt zu beobachten mit den beiden Teams, wenn man so sagt. Und ich behaupte, dass wenn man einen Konflikt lösen will, man muss den Konflikt nicht als Teilnehmer schauen, sondern als Schiedsrichter anschauen. Und ich will jetzt nicht, weil das könnte eine sehr lange Diskussion sein, was die Russen, was die Ukrainer denken und so weiter. Was ich bedauere, das ist, dass im Westen, insbesondere in Europa, wir haben nicht diese Weisheit, Distanz mit dem Konflikt zu haben und versuchen, wie ein Schiedsrichter den Konflikt zu beobachten und das Problem zu lösen. Es ist sehr interessant, wenn man die Geschichte des Konflikts seit 2013 und bis heute, es sind verschiedene Phasen in diesem Konflikt, wo einmal die Russen bis 2022, die Russen haben versucht, eine politische Lösung zu finden. Nachher, Anfang 2022, die Ukrainer haben da eine politische Lösung versucht zu finden. Und seit die neue Verwaltung in Amerika gekommen ist, in 25, haben die Amerikaner versucht, eine politische Lösung zu finden. Und das gemeinsame Aspekt von all diesen Initiativen oder diesen Phasen ist, dass die Europäer haben ständig, systematisch alle diese Anstrengungen sabotiert. Mhm. Und das stört mich als Europäer. Weil ich hätte gemeint, dass die Interesse der Europa ist nicht unbedingt gegen eine Partei sich zu engagieren, aber für den Frieden. Und Frieden heißt, dass man muss für beide Parteien schauen und nicht nur für einer. Egal was man denkt, ich habe eigentlich mehr Kontakte Kontakte kann man sagen mit Ukraine als mit Russland zum Beispiel. Ich kenne aus meiner Zeit in der NATO, weil die Schweiz war ein Partner, nicht ein Alliierte, sondern ein Partner der NATO, so wie die Ukrainer und die Russen damals. Jetzt die Russen wurden ausgeschmissen, aber die Ukrainer waren auch Partner und ich habe damals sehr viele und sehr gute Kontakte mit der ukrainischen Delegation übrigens. Und die Problematik hier ist, dass egal was man denkt, egal was man, wo die Sympathien sind, man muss das Problem mit ganz unparteiliche Augen anschauen. Das ist meine. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, das Merkwürdige ist, dass wenn wenn man diese Position hat, das heißt mit unparteilich anschauen, das wird in Europa als parteilich betrachtet. Und das scheint mir eine ganz seltsame Entwicklung.
Das hört sich nach einer sehr ausgeglichenen, nüchternen, vernünftigen Positionierung an. Das führt natürlich zur Frage, was denken Sie selbst denn, warum es ausgerechnet Sie, warum diese Sanktionen ausgerechnet Sie getroffen haben? Sie sind meinem Kenntnisstand nach ja der Einzige, der von den Russland-Sanktionspaket betroffen ist. Die einzige Person, die sich aber innerhalb der EU befindet. Ja. Also warum wurden da ausgerechnet Sie dafür ausgewählt?
So, erstens, man muss gut verstehen, dass, wie gesagt, diese Sanktionen sind gemeint für Leute, die außerhalb der EU sind. Das sind im Grunde genommen, diese Sanktionen sind außenpolitische Maßnahmen. Die Problematik liegt darin, dass wenn man einen Oligarch sanktioniert, der in Moskau lebt, er lebt in Moskau, er hat seine Bankkonten in Moskau, er hat sein Leben in Moskau, seine Familie in Moskau und so weiter und so fort. Vielleicht hat er ein paar Aktien oder ein Bankkonto in Europa, aber im Grunde genommen, sein Leben wird nicht entscheidend betroffen durch diese Sanktionen. Das ist sicher unangenehm, aber nicht mehr als das. Wenn man solche Sanktionen jetzt an Personen, die innerhalb der EU sind, dann ist man plötzlich in eine ganz andere Welt. Weil Menschenrechte zum Beispiel, die sind das A und O der Demokratie in Europa, egal welches Land im Grunde genommen. Es sind verschiedene Art, Demokratie zu verstehen in Europa, und die Schweiz versteht Demokratie nicht genau gleich wie Franzosen zum Beispiel. Aber im Grunde genommen, die Idee ist, dass wir leben in Rechtsstaaten, oder? Der Rechtsstaat, the rule of law. Rule of law heißt, dass Recht herrscht, nicht Politik herrscht. Recht herrscht über Politik. Nicht Politik über Recht. Und dann, wenn man jetzt außenpolitische Maßnahmen an Leute anwendet, hier, das heißt, dass diese Sanktionen stehen über das Recht. Wir sind in eine extrajudicial, so außerrechtliche Maßnahmen. Mhm. Deshalb sehen Sie, in jedes Land in Europa, jeder laut meiner Kenntnisse, oder? Jeder hat Recht, um einen fairen Prozess um verurteilt zu sein. Mhm. Die Anklage, man muss zuerst verifizieren, dass die Anklage recht ist. Man hat das Recht, diese Anklage sich äußern, gegen diese Anklage zu äußern. Man hat das Recht, einen Anwalt zu haben und so weiter. Und am Schluss, erst am Schluss erfolgt die Sanktion. In meinem Fall, das ist genau umgekehrt. Zuerst beschließt man die Sanktion und nachher muss man beweisen, dass es Recht oder Unrecht war. Das ist umgekehrt. Das heißt, wir stehen hier ohne Berücksichtigung der Menschenrechte. Das ist keine
rechtsstaatliches Verfahren.
Gut, das kommt dazu. Aber das ist nicht, was ich wollte sagen. Man betrachtet nicht einmal das Habeas Corpus, oder? Das der Recht zu Richter. Genau. Ja. Das wurde abgelehnt von EU. Das heißt, dass diese Art, die Leute zu sanktionieren, ist eigentlich, was man in Diktaturen hat. Mhm. Faktisch, dass es geht nicht um eine Beurteilung, das ist faktisch so. Das ist die Definition, das ist sogar die Definition der Diktatur. Mhm. Wenn die Politik herrscht das Recht. Man entscheidet, je nachdem, das Recht wird adaptiert, je nach politischen Entscheid. Und das ist genau, was mit meiner Sanktion störend ist. Und das ist genau, was auch sehr viele Leute, der Judge Napolitano in Amerika, das bekannt, sehr bekannte, das ehemalige Richter in Amerika und hat einen Blog und Vlog und so weiter. Und er hat ein Interview von mir gemacht vor, ja, letzte Woche oder so. Hat er gesagt, ihr seid die berühmteste sanktionierte Person in der Welt. Weil eben, das ist wegen, nur wegen das, weil plötzlich sind wir in eine, mit die Sanktion über mir sind wir eine komplett andere Welt. Die, eine Welt, wo man kann den Recht komplett vernachlässigen. Und das ist ein Zeichen, der eine Warnung sozusagen.
Die Schweiz ist ja kein Teil der EU und es handelt sich ja um EU-Sanktionen und es gibt ja immer wieder bilaterale Spannungen zwischen der Eidgenossenschaft und der EU. Die EU-Verträge, das bilaterale Abkommen 3 steht dann ja auch noch zur Volksabstimmung. Denken Sie, es könnte Sie auch getroffen haben als einen Schuss vor den Bug als Schweizer und da Sie Schweizer Staatsbürger sind?
Nein, ich sehe das eher umgekehrt. Das heißt, dass so scheinbar wurde ich auf diese Sanktion, die scheinbar, ich habe keinen Beweis für das, aber es scheint, dass mein Name wurde auf die Liste der Sanktionen aufgenommen durch Frankreich.
Ja.
Das ist, was man sagt. Aber ich glaube nicht, das hat mit der Schweiz etwas zu tun. Im Grunde genommen, die Problematik der Diskussion in der Schweiz übrigens für die Mitgliedschaft innerhalb der EU, alles das ist gebunden mit eben die Frage der Demokratie. Sie wissen, dass in der Schweiz wir stimmen für alles ab, oder? Jeder Gesetz wird abgestimmt, mehr oder weniger. Und im EU-System, da die EU, das EU-Recht hat Präzedenz über die Nationalrecht, oder das Nationalrecht muss sich anpassen an EU-Recht, das heißt, dass die Demokratie kann nicht vollständig implementiert werden. Demokratie im Sinne der Schweizer, was wir in der Schweiz meinen. Und deshalb ist die Diskussion. Und mein Fall ist gerade jetzt am schlimmsten Moment für die Schweiz gekommen. Oder für die EU im Grunde genommen. Weil, wie Sie gesagt, es gibt jetzt diese Verträge, die wurden vor ein paar Wochen in Brüssel unterzeichnet. Aber das Schweizer Volk muss sich äußern und müsst darüber abstimmen nächstes Jahr. Und jetzt läuft die Diskussion über, muss die Schweiz tatsächlich diese Verträge validieren oder akzeptieren oder ist unsere Demokratie jetzt im Spiel? Und genau meine Sanktionen kommen auf diesem Zeitpunkt. Da die EU, und hier sieht man übrigens, und das ist fast ein Klammer da. Ich habe den Eindruck, dass diese strategische Sicht der EU ist extrem schwach allgemein. Ich habe darüber gesprochen oder angesprochen irgendwie, wenn es um die Stellungnahme oder die Position der EU vis-à-vis den Konflikt in Ukraine. Man hat das Gefühl, man sieht die Probleme sehr kurzfristig. Das ist sehr taktisches Verhalten, aber nicht strategisch. Man sieht nicht langfristig, man sieht nicht die Konsequenzen, man sieht nicht, was heißt das langfristig, wenn man das oder das macht. Und mit meinem Fall, das ist genau das. Was ist passiert, ist, dass sobald die Sanktionen wurden erwähnt in der Presse, so im Dezember letztes Jahr, plötzlich haben alle die EU-Gegner in der Schweiz, haben natürlich Jacques als Beispiel genommen. Mhm. Weil das zeigt, dass eben EU kann außer rechtliche Entscheide treffen, kümmert sich nicht auf das Recht und so weiter. Mhm. Und gut, jetzt, das ist die Seite aus der Sicht der Schweiz. Diese Problematik der Nichtberücksichtigung des Rechtes in meine Sanktion, das ist natürlich das vereinfacht die Arbeit meiner Anwälte, oder? Weil am Schluss der Fall ist mir klar. So, ich bin zuverlässig übrigens, dass es am Schluss gut kommt. Für mich. Aber natürlich, dafür wurde ein Preis bezahlt, oder, der sehr hoch ist. Und tatsächlich ein Preis, weil neben der Preis, den ich jeden Tag bezahle, irgendwie durch meine Bewegungsfreiheit wurde weggenommen und so weiter und so fort. Und auch die Problematik der Meinungsfreiheit übrigens. Aber nebst das, es gibt die EU hat auch dieses Bild der autoritären Staat gezeigt. Mhm. Und das sieht am Schluss, das dient nicht die EU. Und ich habe Unterstützer in der ganzen EU im Grunde genommen. Und erstaunlich ist auch sehr viel natürlich in der Schweiz. Aber ich habe auch sehr viele in anderen, und es sind auch Leute, Mitglieder einiger Regierungen, die mir ihre Unterstützung in Europa kommuniziert haben. Genau. Das heißt, dass der Fall am Schluss ist wirklich ein Schuss in eigene Knie, oder von Europa.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Sie haben ja gerade ein bisschen, sind Sie auf die EU eingegangen. Gestern beim Besuch im Parlament hat man gesehen, die EU wirbt für sich natürlich immer damit, die Verteidigung der Demokratie zu betreiben, der Schutz des Individuums, die Meinungsfreiheit würde sehr hoch gehalten werden. Was denken Sie denn allgemein zur aktuellen Lage der EU selbst und zum Zustand der EU? Schließlich wird immer auch gesagt, sie sei das größte Friedensprojekt, das in Nachkriegseuropa je geschaffen wurde. Was denken Sie zum derzeitigen Stand der EU? Ist sie handlungsfähig?
Wissen Sie, Sie sehen mein graues Haar und Sie können darauf ableiten, dass ich den Kalten Krieg erlebt habe. Im Kalten Krieg, obwohl das westliche System war dem marxistische System konfrontiert. Und wir waren, wie gesagt, in einer Art Krieg. Eine lautlose Krieg, aber ein Art Krieg. Man könnte trotzdem die Pravda kaufen in der Schweiz oder in Frankreich oder in Deutschland. Die Presse, die kommunistische Presse war nicht verboten. Der französische kommunistische Partei war sehr eng mit Moskau gebunden. Er wurde nicht verboten. Das heißt, damals, man hatte keine Angst vor russischer Propaganda und so weiter. Warum das? Weil wir waren zuverlässig, dass unser System einfach besser war. Deshalb, man brauchte keine Zensur. Man brauchte nicht, Leute oder Medien zu verbieten. Weil wir waren zuverlässig. Unser System ist einfach das Beste. Punkt. Und wie in einem Darwinian Prozess, das Beste gewinnt. Die Zensur, die man heute erlebt, nicht nur in der EU, also in der EU als Institution, aber auch in einzelne EU-Länder und zum Teil auch in der Schweiz übrigens, zeigt einfach, dass wir haben nicht diese Vertrauen in unser System. Wir müssen das System mehr schützen als normal, als nötig. Und die Zensur, und darum haben Diktaturen Zensur, und das haben wir auch in Europa übrigens. Wenn Leute für ihre Meinungsfreiheit sanktioniert werden, das ist eine Art Zensur. Und das zeigt eine Schwäche, eine fundamentale Schwäche. Der beste Schutz, ich weiß, ich habe immer Probleme, Entschuldigung, der beste Schutz.
Sehr gut, das ist sehr verständlich.
Danke. Aber ich weiß, das ist meine Schwäche, eine der Schwäche, die ich auf Deutsch habe. Aber egal. Der beste Schutz gegen die Desinformation ist Demokratie, dass jeder sich ausdrücken kann. Das ist genau, und das habe ich von meiner als Student im Gymnasium, der Philosophieprofessor hat gesagt, das Gegenteil des Verbots ist nicht die Verpflichtung, ist der Wahl.
Mhm. Vielleicht wieder zum Ihrem Fall konkret zurückzukommen. Sie haben ja erwähnt, in wie vielen Organisationen Sie da tätig waren, dass es in der ganzen EU auch Fürsprecher gibt. Gab es denn innerhalb von der EU oder von der Schweiz Institutionen, die sich da mit Ihnen solidarisch erklärt haben? Ich weiß nicht, die Offiziersgesellschaft vielleicht oder bei der NATO eine spezielle Abteilung?
So in der NATO, nein, das muss man nicht von NATO erwarten. Aber die Schweiz hat protestiert am 9. Januar wegen Mangel an Prozess, in meinem Fall, und auch wegen Verletzung meiner Meinungsfreiheit. Das wurde offiziell an die EU mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob das einen großen Einfluss gehabt hat, aber mindestens wurde das getan. Und die UNO hat sich auch ausgedrückt, der Büro von Menschenrechte der UNO, und zwar sogar 8 Sonderrepräsentanten dieser Organisation haben einen gemeinsamen Brief an die EU geschickt. Inhalt, der Brief ist vertraulich. Ich kenne den Inhalt, genau Inhalt nicht. Und die EU hat auch eine Verpflichtung, auf diesen Brief zu beantworten. Aber Detail weiß ich nicht, weil eben die Inhalte sind vertraulich. Aber die UNO hat sich zu meinem Gunsten ausgedrückt. Es sind auch sehr viele Organisationen, auch Journalisten, in Deutschland insbesondere. Der Patrick Baab zum Beispiel hat einen Appell gemacht mit mehrere hunderte Persönlichkeiten in Europa und in Amerika. Die haben sich ausgedrückt für meinen Fall. Das heißt, es gibt eine sehr breite Unterstützung im akademische Welt, in der politische Welt, in den Nachrichtendienst auch in der europäischen Nachrichtendienste. Das heißt, es gibt eine ziemlich breite Unterstützung für meinen Fall. So, wie gesagt, jede Person, die eine so Common Sense hat, so gemeinsamer Menschenverstand, nicht gemeinsam, gesunder Menschenverstand hat, versteht, dass diese Sanktionen sind einmal Unrecht, sicher nicht legal in dem Sinn, weil die Menschenrechte wurden tatsächlich total verletzt, unnötig und vermutlich auch kontraproduktiv. So.
Wie ist denn jetzt aus Ihrer Sicht die Gesamtunterstützung der Schweiz und vor allem der Schweizer Botschaft hier in Brüssel für Sie? Wir waren ja gestern zu Besuch auf der Botschaft und dort hat ein Vertreter der Botschaft selbst und die Chefin der Schweizer Mission in der EU auf jeden Fall versichert, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um sie zu unterstützen.
Erlauben Sie mir nicht zu beantworten.
Das ist akzeptiert. Jedoch eine Frage stellt sich eingangs schon. Sie haben am Anfang, haben Sie erwähnt, sämtliche Konten sind von den Sanktionen betroffen. Ich habe unter anderem genau den Botschaftsvertreter gefragt, ob die Botschaft denn da mit Bargeldzahlungen oder Hilfe irgendwie einspringen könnte. Und der Vertreter der Botschaft hat daraufhin auf jeden Fall gesagt, dass die Schweiz selbst ja keine Sanktionen gegen sie erlassen hat und dass beispielsweise ein Konto oder dass die Botschaft Kenntnis davon hätte, dass ein Konto von Ihnen bei der UBS noch immer vollumfänglich funktionsfähig sei und dass Sie sozusagen mit Schweizer Institutionen nicht sanktioniert seien und dass Sie dahingehend die Botschaft auch keine Verpflichtung oder Notwendigkeit sieht, irgendwie zu intervenieren oder zu unterstützen.
So, ja, das ist ein bisschen peinlich, aber es sind verschiedene Aspekte. Normalerweise, wenn Leute Probleme haben in ein Land, die können sich an den Konsularschutz anwenden und die haben so. Aber Konsularschutz ist für ganz praktische Probleme gemeint. Das heißt, man kann nicht zurück wegen einem Krieg oder so, man kann nicht zurück in der Schweiz. So, die Schweiz hilft hier, um einen Flug zu finden, vielleicht hilft zu einen Flug zu bezahlen oder so etwas. Ein Fall, es sei ein Unfall oder solche Sachen, so ein Ereignis. Meine Situation ist nicht gebunden mit Konsularschutz. Das ist eine reine politische Angelegenheit. Das ist so, dass die Botschaft nicht mir 1000 Euro gibt. Das ist in meinem Fall, das ist logisch, oder das ist nicht so passiert. Übrigens, wenn die Botschaft zahlt für einen Flug und so weiter, nachher muss man zurückgeben.
Einen Regress wird da gemacht für die Rückzahlung da.
Genau, das ist klar. Aber gut, in meinem Fall, das ist sowieso nicht passiert. Wo die Botschaft sich nützlich könnte sein oder wo sie nützlich sein könnte, ist in die politische Diskussion mit der EU über die Tatsache der Sanktion, ob das rechtfertigt oder nicht. Das ist meines Wissens von der Schweiz gar nicht gemacht. Diese politische Diskussion erfolgt nicht. Ja. Jetzt, das andere Teil Ihrer Frage bezieht sich auf die Sanktionen in der Schweiz. Es ist so, dass die Schweiz hat dieses Sanktionspaket nicht übernommen. Das heißt, wenn ich in der Schweiz lebte, könnte ich normal leben. Ich könnte einfach nicht in EU reisen, oder? Das ist klar. Aber ich könnte mindestens in der Schweiz ganz normal zu meinen Bankkonten Zugriff haben. Das Problem liegt darin, dass meine Bank, die UBS, hat Angst gehabt. Und plötzlich im März, im Februar 2026, die Bank hat selber entschieden, meine Bankkonten zu sperren. Mhm. Aus eigener Initiative. Und es geht darum für die Banken, und die können das tatsächlich, aber normalerweise für Fälle, wo Leute sind für Terrorismus oder Geldwäscherei oder solche Verbrechen sanktioniert oder verurteilt. Und dann kann die Bank sich natürlich von der Kunde distanzieren, um zu vermeiden, dass sie auch sein Ruf sei gemischt mit dem Ruf des Terroristen. Oder? Da habe ich ein gewisses Verständnis für das. In meinem Fall, das Interessante ist, dass ihr würde nicht wegen ein Verbrechen, sondern wegen Meinungsfreiheit. Mhm. Übrigens, das ist genau, was die Schweiz hat an die EU gesagt. So, es geht um das. Aber eben, die UBS hat das aus eigener Initiative meine Konten gesperrt, alle meine Kreditkarten in der Schweiz gesperrt. So ist das. Jetzt, meine Anwälte haben die Sache in der Hand genommen, und jetzt hat die UBS sein Irrtum gemerkt und ist ein bisschen rückwärts gekommen. Ja. Jetzt, zumindest habe ich meine Bankkonten bei der UBS sind nicht mehr gesperrt. Aber natürlich, ich kann die aus Europa gar nicht benutzen, mhm. weil laut den Sanktionen, ich darf keine Ressourcen bekommen, vor allem von Banken oder vom Finanzgebiet. Das heißt, dass ich kann Rechnungen bezahlen in der Schweiz, aber Rechnungen in der Schweiz bezahlen. Das heißt, zum Beispiel meine Krankenkasse habe ich in der Schweiz. Obwohl ich wohne in Belgien, ich habe meine Krankenkasse immer noch in der Schweiz. Und dies muss auch bezahlt werden, oder? Jetzt darf ich das tun, oder? Das ist...
Vielleicht noch die Anschlussfrage daran, weil konfrontiert mit der ganzen Kritik an der fehlenden Solidarität mit Ihnen bei der Botschaft, wurde unter anderem, hat der botschaftliche Vertreter auch gesagt, Herr Bo könnte ja eigentlich auch in die Schweiz zurückreisen, was den akuten Handlungsdrang der Botschaft auch nochmal in der Prioritätensetzung nach unten ziehen würde. Dann vielleicht die Frage, weswegen bleiben Sie denn in Brüssel? Was hält Sie hier?
Das ist nicht ganz richtig, was er gesagt hat. Ich kann tatsächlich nicht in der EU reisen. Mhm. Punkt. Das ist ein Fakt. Normalerweise die Sanktionen läuten, ich darf nicht auf EU-Territorium eintreten. Mhm. Aber da ich wohnhaft bin in Belgien, ich bin bereits in der EU. Jurisprudenz sagt, dass ich darf einfach nicht innerhalb der EU reisen. Das heißt, ich kann nicht nach Frankreich zum Beispiel. Wenn ich nach die Schweiz reisen wollte oder fahren wollte, ich sollte eine Bewilligung von Frankreich haben, eine Bewilligung von Luxemburg haben, da ich den Territorium quere. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass nach wie vor die Sanktionen verbieten, mich in der EU einzutreten. Das heißt, ich könnte eventuell nach die Schweiz reisen. Aber dann könnte ich nicht mehr zu meinem Haus in Brüssel zurückkehren.
Wo Sie ja wohnhaft sind. Seit 14 Jahren ist das hier zu Hause.
Genau.
Nun, dann vielen Dank für dieses ganze Gespräch, und vielleicht noch als die abschließende Frage, was wäre das Wichtigste für Sie und aus Ihrer Sicht zu Ihrem ganzen Fall, was Sie Zusehern noch mitteilen möchten oder was Sie auf jeden Fall festhalten möchten angesichts des großen medialen Interesses an Ihrem Fall?
So, ich glaube, man muss nicht vergessen, dass was Und das ist auch die Sorge von allen Leuten, die mir unterstützen. Ist das, was mir passiert, kann morgen jeder passieren. Weil eben, es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel. Wenn Sie ein Gesetz oder ein Gesetz verletzen, wenn Sie zu schnell auf der Autobahn fahren oder wenn Sie etwas in einen Laden stohlen oder da, Sie wissen, dass Sie gegen ein Gesetz Verstoß sagen wir gegen ein Gesetz. Ich habe kein Gesetz verletzt und trotzdem wurde die Sanktion entschieden. Das heißt, ohne dass man ein Verbrechen oder irgendwelche. Es gibt übrigens, auch wenn ich Propaganda betrieben hätte, was ich sage, ich habe das nie gemacht, aber wenn ich das gemacht hätte, es gibt auch kein Gesetz gegen Propaganda. Was ist Destabilisation? Übrigens, was heißt, wie hätte ich Europa destabilisieren können? Diese Aussage, diese Anklage, nicht einmal die EU ist in der Lage, das zu demonstrieren. Das ist eine reine, das ist eine Anklage einfach so. Ohne, man kann das einfach nicht dokumentieren. Ich habe nie etwas gemacht, das tatsächlich ein Land destabilisieren können. Übrigens, stellen Sie sich vor, wenn ein Mann die Europa destabilisieren können, so was ist dann wert Europa, wenn das von einem Mann abhängt? Da muss man sich auch diese Frage stellen, oder? Und wenn ich ein politischer Führer wäre oder wenn ich eine große Partei und enorme Einfluss und Millionen Follower auf ich bin auf keine sozialen Medien zum Beispiel. Auf keine. Ich habe nur meine Bücher. Punkt. Heißt das, bin ich tatsächlich jemand, der in der Lage ist, Europa zu destabilisieren? Man muss diese Frage stellen. Das heißt, dass wenn man solche Anklage machen kann, man kann nächste Woche oder in der Zukunft andere Anklage finden für andere Leute. Und man kann die gleiche Maßnahme treffen, ohne dass man einen Beweis bringen muss. Und das ist jetzt das Hauptgefahr. Deshalb, mein Fall ist ein Warnungssignal im Grunde genommen für alle Europäer. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen.
Dann vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und die Schilderungen zu Ihrem Fall und auch die ganzen einzelnen Erläuterungen, wie das nun in der Realität aussieht. Und ich hoffe, Sie konnten aus dem heutigen Gespräch mit Jacques Beau mehr aus seinem Leben und aus den Hintergründen erfahren. Und auf eins wird aus diesem Fall auch dranbleiben und weiter begleiten und darüber Bericht erstatten.